Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Bei uns bekommst du Tipps, um deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Wenn du den Trailer der Episode gesehen hast, dann weißt du bereits, um was es heute geht. Genau, um Freundschaften und um die Erinnerung an bestimmte Personen, selbst nach langer Zeit. Bevor wir aber ins Thema starten, bitte ich euch, unseren Podcast zu bewerten und weiterzuempfehlen. Denn wir wollen natürlich ja möglichst viele Christen mit unseren Inhalten ermutigen und ausrüsten. Und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr eure Erfahrungen auch mit der Community teilt. An dieser Stelle auch mal vielen Dank für eure Rückmeldung. Ich bin total begeistert, dass das Thema Alltagsmission so positiv aufgefasst und auch verstanden wird. Und dass es eine große Bereitschaft gibt, dass ihr auch eure Geschichten und Erfahrungen hier mitteilt und schreibt. Und manche Testimonials aus der Community, die teilen wir auch im Blog-Newsletter. Den Link zum Abonnieren findest du übrigens auch in den Shownotes. Jetzt aber los. Im Trailer habe ich die Frage gestellt, wie aus Fremden Freunde und aus Freunden Geschwister im Glauben werden können. Ein ganz essentieller Punkt ist da die Gastfreundschaft. Deswegen ist das der erste Fokus dieser Folge. Danach wollen wir auch noch ein bisschen darüber nachdenken und reden, warum gesunde Freundschaften heute wichtiger sind denn je. Ja, zum ersten Punkt, lebe echte Gastfreundschaft. Von der Notfallmedizin, da kennen wir den Begriff der Rettungskette. Er beschreibt den Prozess, der in einer Notsituation in Gang gesetzt werden soll und von der Absicherung bis hin zur Patientenversorgung im Krankenhaus reicht. Eine erfolgreiche Rettung ist von der Wirksamkeit jedes einzelnen Teils der Kette abhängig. Anders ausgedrückt, die Rettungskette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Können wir ja diese Einsicht auf unsere Maßnahmen übertragen, die wir zur Rettung verlorener Menschen ergreifen? Welcher Teil unserer ja evangelistischen Bemühungen ist hier besonders wichtig? Haben wir eine Schwachstelle zu identifizieren? Mit Sicherheit. Ein Punkt, den frisch zum Glauben Gekommene immer wieder als positiven Faktor in ihrer Reise zum Glauben nennen und den wir aber sowohl als einzelne Christen als auch in unseren Gemeinden so zu vernachlässigen scheinen, ist Gastfreundschaft. Ohne Witz, ja, einer der häufigsten Gründe, wie es dazu kommt, dass Menschen sich auf das Evangelium einlassen, ist, dass sie unter Christen irgendwie so eine Atmo spüren, die sie als ja anziehend empfinden. Das habe ich schon öfter auf direktes, konkretes Nachfragen bei Junggläubigen herausgefunden und festgestellt. Carl Truman, der Autor von Fremde, neue Welt, hat etwas sehr Einprägsames über Gastfreundschaft gesagt. Er hat gesagt, wenn du viel Gastfreundschaft übst, wirst du dich nicht an jeden erinnern, den du je zu dir eingeladen hast. Aber die Menschen, die du eingeladen hast, werden sich noch lange an dich als Gastgeber erinnern. Im Zusammenhang mit dieser Feststellung erzählte Truman von einer Essenseinladung, die er vor Jahrzehnten bekommen hatte und seitdem nie vergessen konnte. Als er sein Doktorat begann, da zog er nach Aberdeen um und das ist eine Stadt, in der er absolut niemanden kannte. Und plötzlich war er ganz allein auf sich gestellt. An seinem ersten Sonntag, dann besuchte er einen Gottesdienst in einer presbyterianischen Gemeinde. Und jetzt könnte man denken, naja, er kam dort irgendwie mit Christen ins Gespräch und verstand sich gut mit ihnen und wurde dann zum Essen eingeladen. War aber nicht so. Sondern als der Gottesdienst endete, bevor Karl überhaupt irgendjemanden kennenlernen konnte, drehte sich vor ihm eine Frau rum, in der Reihe vor ihm, ja, und lud ihn konkret zum Mittagessen ein. Wie cool ist das denn? Stell dir mal vor, wie Karl sich in dieser Situation gefühlt haben muss. Ganz allein in einer fremden Stadt und dann begegnet ihm diese fremde Dame mit so viel Liebe und Zugewandtheit. Karl erzählt, dass er sich selbst jetzt fast 40 Jahre später immer noch an ihren Namen erinnert. Gastfreundschaft hat so große Auswirkungen, ihr Lieben. Große Auswirkungen im Leben der Menschen, die wir einladen. Wer eingeladen wird, fühlt sich gesehen, er fühlt sich gehört, er fühlt sich gewertschätzt. Und insbesondere, da in unserer heutigen Gesellschaft die Einsamkeit immer größer wird. Es gibt sogar einen Einsamkeitsminister. Ich weiß nicht, ob in Deutschland, aber ich glaube in England. Ja, mir geht es selbst genauso. Wir haben selbst häufig Gäste. Und meine Frau, die ist eine hervorragende Köchin und Bäckerin und sie liebt es, unsere Gäste zu verwöhnen. Und dabei sind wir als Familie irgendwie alle aktiv und mit eingebunden. Ja, meine Kinder, die schon größer sind, aber zum Teil noch zu Hause wohnen, die kümmern sich dann darum, dass sich auch unsere Gäste wohlfühlen. Wenn da zum Beispiel Familien mit kleinen Kindern kommen, ja, dann kümmern sie sich darum, dass die Kinder irgendwie auch beschäftigt werden und wir mit den Erwachsenen reden können, mit den Eltern. Und meistens ist es so, dass wir auch mehrere Menschen zugleich einladen. Und ich erinnere mich, ehrlich gesagt, nur an sehr wenige eindrückliche Gastgebersituationen. Andersherum sind Einladungen, die wir selbst als Familie erlebt haben, mir noch sehr präsent. Naja, gut, als sechsköpfige Familie wirst du auch eben viel seltener eingeladen. Aber trotzdem kann ich das voll unterstreichen, was Carl Truman sagt. Ich möchte zwei Perspektiven zur Gastfreundschaft weitergeben, die wir in der Bibel finden. Warum fordert Gott Gastfreundschaft? Ja, wir finden die Aufforderung, Gastfreundschaft zu üben, in den neutestamentlichen Briefen immer wieder. An verschiedenen Stellen. Zwei Stellen fallen mir da besonders auf. Einmal in Hebräer Kapitel 13, ab Vers 2, da schreibt der Autor des Hebräerbriefes schon etwas, was ein bisschen verrückt klingt. Die Gastfreundschaft vernachlässigt nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Wenn so etwas einmal vorkommt, ist es ja gleich schon eine Riesensache. Aber Paulus spricht hier ganz klar von mehreren Begebenheiten. Also Gastfreundschaft öffnet Türen zu unerwarteten Segnungen. Damals bei Paulus oder hier bei dem Autor waren es tatsächlich Engel. Das ist keine Metapher und das kann heute sicher auch wieder passieren. Aber wir müssen nicht auf einen Himmelsboden als Gast hoffen, sondern können den Gedanken übertragen. Wir laden Menschen zu uns ein, um ihnen etwas Gutes zu tun und ihnen Liebe zu erweisen. Aber so oft nutzt Gott diese Begegnung, um auch uns ganz großen Segen zu erweisen. Die zweite Stelle über die Gastfreundschaft, die ich ja total wichtig finde, ist steht in 1. Petrus 4, Vers 9. Da heißt es ganz kurz und knapp, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren, ohne Meckern. Ja, das ist ganz kurz und knackig, aber echt herausfordernd, denn ich glaube, es ist leicht, Gastfreundschaft irgendwie auch so aus einem Pflichtgefühl herauszuüben. Ja, da ist ein Neuer, der ist in die Gemeinde gekommen und irgendwer muss ihn ja einladen, naja, dann machen wir das eben halt. Oder wir haben im Affekt vielleicht eine Essenseinladung ausgesprochen und bereuen es danach irgendwie, weil es so viel Arbeit macht. Ja, du musst zu Hause ausräumen, du musst überlegen, was kochen, vielleicht sogar noch einkaufen oder es ist sogar alles noch viel zu knapp, weil es spontan ist. Gastfreundschaft bedeutet schon auch Mühe für uns, Anstrengung. Das ist nicht bequem, das ist Arbeit, das ist Dienst. Und deshalb ist es, denke ich, auch ganz wichtig, sich auch mal zu hinterfragen, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Mit welcher Herzenshaltung, mit welcher inneren Einstellung mache ich das? Die Stellen zur Gastfreundschaft im Neuen Testament, die sind ja ziemlich bekannt. Und deshalb möchte ich gerne auch noch kurz ins Alte Testament mit euch schauen. In 3. Mose, Kapitel 19, Vers 33 und 34, da heißt es, und wenn ein Fremder bei dir ist in eurem Land, als Fremder wohnt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Den Fremden seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, Israel soll den Fremden lieben. Interessanterweise setzt sich das griechische Wort für Gastfreundschaft, Philoxenia, aus genau diesen zwei Begriffen zusammen. Ja, einmal Philio oder Philo, besser gesagt, die Liebe, und Xenia, der Fremde. Also Philoxenia ist die Liebe zu den Fremden. Israel sollte die Fremden in ihrer Mitte lieben, weil sie selbst wussten, dass, was es bedeutet, ein Fremder zu sein. Sie waren selbst Fremde gewesen. Das Gleiche gilt für uns Christen. So wie Gott uns Liebe erwiesen hat, als wir ihm noch fremd waren durch unsere Sünden, so sollen auch wir die Fremden lieben. Wenn wir anderen die Liebe Gottes erweisen, dann werden sie neugierig und hungrig werden, die Quelle unserer Liebe kennenzulernen. Darf ich dich herausfordern? Schau dir einmal Lukas Kapitel 14, die Verse 12 bis 14 an, wo Jesus selbst über Gastfreundschaft redet. Und überleg dir, was das für dein Leben konkret bedeuten könnte. Was entdeckst du in diesem Abschnitt, das dich zum Nachdenken bringt über christliche Gastfreundschaft oder dich herausfordert? Lass es uns wissen, schreib uns einfach eine Mail an machbar@heukelbach.org. Aber nun noch ein zweiter Punkt zum Thema Gastfreundschaft. Wie wichtig ist Gastfreundschaft in der Gemeinde? Die Bibel stellt Gastfreundschaft nicht als eine von vielen Optionen auf, die die Gemeinde auswählen oder weglassen kann. Vielmehr ist sie sogar eine Voraussetzung für die Wahl der Ältesten. Ja, in 1. Timotheus 3, Vers 2 und auch in Titus 1, Vers 8 lesen wir, dass ein Ältester muss gastfreundlich sein. Ja, das heißt da nicht, er soll hin und wieder mal jemanden zum Essen einladen, Freunde oder so. Gastfreundlich zu sein ist eine Eigenschaft, es ist eine Haltung, es ist eine Lebenseinstellung. Warum ist das eine Voraussetzung für das Ältestenamt? Älteste sind Vorbilder der Gemeinde. Sie leiten die Geschwister der Gemeinde in der rechten Lebensweise an. Und so wichtig ist Gott also ein gastfreundlicher Lebensstil. Die ganze Gemeinde soll so leben, jeder einzelne Christ, nicht nur ein paar spezielle Superchristen oder so ein paar extra Leute, die dann immer Einladungen aussprechen. Nein, alle. Und wenn du merkst, dass du gerne noch mehr Impulse zur Gastfreundschaft hättest und wie du sie auch praktisch ausleben kannst, dann lies unbedingt bitte unseren Blogbeitrag zu dem Thema. Den verlinken wir hier dir auch in den Shownotes. Auch das Buch Offene Türen öffnen Herzen von Rosaria Butterfield bietet eine wirklich ermutigende, aber auch, ja, muss man schon sagen, eine herausfordernde Perspektive auf das Thema. Also, wenn du gerne liest, lies das Buch unbedingt mal, denn die Rosaria ist ein geniales Beispiel dafür, wie Gastfreundschaft Menschen näher zu Jesus führen kann. Den Link findest du auch ebenfalls in den Shownotes. So. Aber nun zum zweiten Punkt. Freundschaft wiederentdecken, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Neben dem Impuls zur Gastfreundschaft hat Carl Truman auf der E21-Konferenz noch einen Gedanken weitergegeben, den ich sehr interessant finde. Er hat nämlich gesagt, dass wir das Konzept der Freundschaft wiederentdecken müssen. Wie kommt er darauf? Weiß nicht jeder von uns, was ein guter Freund ist? Eigentlich haben wir davon doch eine ziemlich klare und gute Vorstellung, oder nicht? Carl Truman ist jetzt nicht irgendeine x-beliebige Person, sondern Historiker, Theologe und Professor für Kirchengeschichte. Also er hat sich viel damit beschäftigt, was die Säkularisierung unserer Gesellschaft geprägt hat und welche Auswirkungen diese auch auf unser tägliches Leben und auch auf das Glaubensleben und die Evangelisation hat, ja. Und im Rahmen dieser Recherche, wo er sich damit auseinandergesetzt hat, hat er festgestellt, dass die heutige Gesellschaft, in der wir jetzt leben, aber vor allem die jungen Erwachsenen und Jugendlichen verlernt haben, was echte Freundschaften sind. Nehmen wir als Beispiel die Freundschaft von David und Jonathan. Wenn wir an sie denken, denken wir doch automatisch irgendwie an Loyalität, an Schutz, an Opferbereitschaft. In 1. Samuel 18, Vers 1 bis 4 lesen wir, dass diese Freundschaft so tief war, dass sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids verband. Und Jonathan David liebgewann wie seine eigene Seele. Die beiden sind Brüder, Vertraute, Kameraden. Es ist eine sehr innige Freundschaft, die aber ohne jegliche sexuelle Konnotation ist. Wieso werden diese beiden Freunde heute von vielen Menschen gleich als schwules Paar verstanden? weil viele in unserer Gesellschaft so ein falsches Bild, so ein sexualisiertes Bild von Freundschaft haben. Leute, tragisch, gerade durch soziale Medien und Medien, also Filme, Serien, Bücher, die immer stärker sexualisiert und sexualisierend sind, wird ein Bild vermittelt, dass jegliche Beziehung einen sexuellen Beigeschmack haben. Ja, sei es zwischen Mann und Frau, ja, mindestens einer von beiden will immer nur das eine. Ja, die Attraktivität der Figuren, die steht immer im Vordergrund. One-Night-Stands und Freundschafts-Plus-Beziehungen werden als völlig normal dargestellt. Und immer geht es darum, das andere Geschlecht irgendwie zu beeindrucken. Und ähnlich ist es auch mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Inzwischen hat die LGBTQ-Agenda im Großteil der Medien ihren scheinbar rechtmäßigen Platz gefunden und wird ausgiebig behandelt. Und das Ganze geht so weit, dass sowohl in den Medien als auch in den sozialen Medien schöne, intime Freundschaften zwischen zwei Männern oder zwei Frauen plötzlich Spekulationen über eine romantische Beziehung hervorrufen. Das heißt, immer mehr junge Menschen merken, hey, ich mag diese Person irgendwie unfassbar gerne. Wir haben ein tolles Vertrauensverhältnis, aber sie kennen das Konzept der Freundschaft nicht mehr. Und schlussfolgern dann irgendwie so was Obskures daraus, ja, ich muss irgendwie verliebt sein bei der Beziehung innerhalb des gleichen Geschlechts. Ich muss wohl irgendwie schwul, ich muss wohl irgendwie lesbisch sein. Und das ist der eine Punkt. Fatal, echt fatal. Der andere Punkt ist, dass die Menschen in unserer Gesellschaft durch auch soziale Medien, Digitalisierung und der Veranlagung von Freundschaften auch im digitalen Raum, die Freundschaften da so hin verlagert werden, ja, dadurch werden sie immer einsamer oder durch immer egozentrischeres Weltbild in ziemlich toxischen Beziehungen auch irgendwie feststecken, ja. Und deswegen ist es so wichtig, so essentiell, dass wir als Christen gute Freunde sind, denen man vertrauen kann. Wenn wir zuhören, Geheimnisse unbedingt für uns behalten, dass wir trösten können, dass wir zeigen, dass uns unser Gegenüber wirklich am Herzen liegt. Und darum geht es doch. Wir wollen Menschen Jesus Christus kennen und ihn als Retter annehmen und dann dieses Leben und auch die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Das wäre doch so genial. Und Ziel ist es, aus Fremden Freunde und aus Freunden Glaubensgeschwister werden. Das wäre so klasse, oder? Aber dabei darf es natürlich nie darum gehen, irgendwie Freundschaft als Mittel zum Zweck zu missbrauchen. Ja, wir müssen uns immer wieder fragen, ob wir mit unseren Freunden auch noch so zu tun hätten, sie lieben würden und Zeit mit ihnen verbringen würden, wenn wir wüssten, dass sie sich nie für Jesus entscheiden. Und wenn wir diese Frage ehrlicherweise mit einem Nein oder Ich weiß nicht beantworten, dann müssen wir unsere Herzenshaltung ganz grundlegend überdenken. Und da muss ich bei mir anfangen, ganz ehrlich. Ich möchte dir noch von einer Freundschaft erzählen, die ich ganz spannend fand, als ich es gelesen habe. Vielleicht hast du schon mal von Christopher Hitchens gehört. Er war ein sehr überzeugter, in der Diskussion durchaus auch polemischer Atheist, der sich das Christentum so zum Feind genommen hatte, als Feindbild aufgebaut hatte. Ja, er gehörte zu der Gruppe der sogenannten neuen Atheisten. Und bei einer dieser Diskussionen, da lernte er den Evangelikan Larry kennen, Larry Taunton. Und ihre Überzeugungen unterschieden sich sowas von fundamental, doch der Christopher respektierte Larry, weil er erkannte, dass dieser von seinem Glauben leidenschaftlich überzeugt und geprägt war. Und so entstand eine ganz, ganz außergewöhnliche Freundschaft zwischen den beiden. Die zwei haben gemeinsame Roadtrips gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt, da hatte Christopher gerade eine tödliche Krebsdiagnose erhalten. Es war bei dem zweiten Roadtrip, den sie gemacht haben. Und was denkst du, haben die beiden auf diesem Roadtrip gemacht? Sie haben in der Bibel gelesen. Christopher saß mit Zigarre, Whisky und Bibel auf dem Beifahrersitz und las aus dem Johannesevangelium vor. Und die beiden tauschten sich über das aus, was sie da lasen. Was macht Larrys Invest in dieser Beziehung so besonders? Wie gesagt, Christopher war extrem überzeugter Atheist. Aber nicht nur das, er war auch Antitheist. Also einer, der froh ist, dass es angeblich keine Beweise für Gott gäbe. Er hasste das Christentum, abgrundtief. Und wir wissen natürlich nicht, ob er sich am Ende seines Lebens noch bekehrte. Keine Ahnung. Gott weiß es allein. Ich weiß es nicht. Uns ist nichts darüber bekannt. Aber was können wir von Larry lernen? Er investierte also Zeit und Mühe und Liebe in diese Freundschaft zu einem Mann, von dem er kaum erwartete, dass er jemals Christ werden würde. Und als sich die Gelegenheit bot, ihm das Evangelium nahezubringen, dann nutzte er sie. Er investierte Zeit, viel Zeit. Und diese Freundschaft war für Larry kein Mittel zum Zweck, um Christopher mit dem Evangelium zu bedrängen. Aber er ließ sich treu von Gott als Zeuge gebrauchen, wenn sich Gelegenheit dazu bot. Wirklich beeindruckend. Ich möchte gern zusammenfassen. Unsere Gesellschaft braucht ein erneuertes Verständnis von gesunden Freundschaften. Echte Freundschaften sind, wie wir in diesem Podcast immer und immer und immer wieder festgestellt haben, die Basis für unsere Alltagsmission. Aber sie dürfen nicht Mittel zum Zweck sein. Und ein Weg, um Freundschaften zu bilden, ist Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Erinnerst du dich an die Challenge, die ich dir vorhin gestellt habe? Hier ist sie nochmal. Schreib uns unbedingt deine Gedanken dazu an machbar@heukelbach.org. Wir freuen uns drauf. Schau dir mal Lukas 14, Vers 12 bis 14 an. Bibelstelle ist auch in den Shownotes verlinkt, wo Jesus selbst über Gastfreundschaft redet. Was entdeckst du in diesem Abschnitt, das dich zum Nachdenken bringt über christliche Gastfreundschaft oder dich irgendwie herausfordert? Lass es uns wissen, schreib mir gerne. In der Alltagsmission sind wir nämlich nicht Einzelkämpfer, sondern wir wollen gemeinsam unterwegs sein, uns gegenseitig helfen, Tipps geben, ermutigen, ausrüsten. Zum Beispiel machen wir das auch in dem Machbar-Newsletter, habe ich eben schon erwähnt. Melde dich gerne dafür an und lies, wie andere Christen Alltagsmission leben. Übrigens gibt es für jede Einsendung ein nützliches Machbar-Giveaway. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte und empfehle ihn gerne weiter. Und wenn du uns auf YouTube schaust, dann klick am besten hier unten auf die Glocke. So verpasst du keine neue Folge mehr. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.